2.5.24, Israel im Krieg, Tag 209. Bedanke mich für hunderte von Mails, habe ich gestern schon gesagt, weil sowohl gestern als auch heute nach wie vor sehr viele Mails eingetroffen sind über die verschiedenen Kanäle, die ich natürlich alle, ich hoffe nichts im Spam-Ordner, alle mit einem Herzchen kurz beantwortet habe und gelesen habe, natürlich fleißig, weil mir natürlich eure Meinung wichtig ist. Viele von euch haben sich eine tägliche Fortsetzung gewünscht. Sehr viele von euch haben aber auch Mitleid, kann man fast schon sagen, mit mir gezeigt, weil natürlich nach 7 Monaten intensivem Einsatz für die Armee da natürlich sehr viele von euch gesagt haben, ja, Freunde, Familie, ein Stück weit runterschrauben und eventuell vielleicht würde ich doch ein Stück weit vielleicht erschöpft sein. Ja, und darauf will ich ganz kurz eingehen. Ja, vielleicht war ich und bin ich immer mal wieder erschöpft. Jeden Tag immer wieder ein bisschen. Und das zieht sich in den letzten Monaten natürlich so, wie so ein Faden in meinem Leben. Das ist Teil meines Alltags, eine gewisse Erschöpfung, aber nicht von der Arbeit oder von immer wieder teilweise dasselbe sagen, sei es in Interviews oder über Zoom-Meetings oder bei Konferenzen oder im Podcast oder auf Social Media, sondern es ist eine Erschöpfung über die Lage, über die Situation, die seit dem 7. Oktober ausgebrochen ist, weil man ja täglich konfrontiert wird mit so vielen schwierigen Situationen im Nahen Osten, in Israel, auf der Welt, wenn man an Unicampusse guckt oder in die Medien guckt oder ins Internet guckt oder bei sich in der Nachbarschaft guckt. Also es ist wirklich so eine teilweise schwer ertragbare Realität geworden, die tatsächlich auch erschöpft, wenn man das Herz am richtigen Flecken hat. Und das ist die Situation, in der ich mich befinde, aber, und das ist ein großes Aber, solange 133 Menschen in Geiselhaft im Gazastreifen gehalten werden, wer bin ich, dass ich mir erlauben könnte, ich oder ihr oder irgendjemand sich erlauben könnte zu sagen, er sei doch erschöpft. Nein, ich bin nicht erschöpft und ich warte darauf sehnsüchtig, dass alle 133 Menschen, die am 7. Oktober entführt wurden, freigelassen werden. Und genau hier hakt's. Seit 209 Tagen hakt es. Und auch jetzt in den letzten Tagen, obwohl immer wieder gesagt wurde, es gibt einen gewissen Optimismus, das habe ich auch in diesem Podcast vor wenigen Tagen gesagt, dass ein gewisser Optimismus herrscht, ist dieser Optimismus leider wieder ein Stück weit von uns gegangen und ein gewisser Pessimismus ist wieder an den Tag gekommen. Und kaum noch jemand scheint zu glauben, dass die palästinensische Terrorführung einem Geiseln für palästinensische Terroristen und Feuerpause-Deal ein Ja geben würde. Und da sind wir wieder in derselben Situation wie seit dem 1. Dezember, wo wir im Endeffekt sehen, dass auf gut Deutsch die palästinensischen Terroristen uns alle an den Eiern halten. Eine schwierige Situation, in der Israel reingeraten ist, allen voran natürlich 133 Menschen und ihre Tausenden von Familienangehörigen und Freunde, die jeden Tag leiden, auch Menschen wie ihr und ich, die sich involviert fühlen und natürlich all die Menschen, die versuchen, dieser Katastrophe ein Ende zu setzen, aber es leider nicht schaffen, weil die Sprache Israels, die Sprache Amerikas, vielleicht sogar die Sprache Ägyptens ist eine andere Sprache als die Sprache der Terrororganisation, der Terrormilizen und ihrer Förderer, ob in Teheran sitzen oder vielleicht in Katar sitzen oder vielleicht an anderen großen Orten auf der Welt sitzend. Das ist eine Situation, die schwierig ist und deshalb nach wie vor bin ich der Meinung, ob ich Uniform anhab oder nicht, spielt keine Rolle. Der einzige Weg, Terroristen irgendwie an den Tisch zu bringen, ist nur durch Druck. Und zwar durch militärischen Druck. Und der einzige Druck, den wir haben, weil die humanitäre Situation ja größtenteils gesprengt wurde durch Israel und die Welt, weil man ja so viel humanitäre Hilfe reinlässt, dass das ja kein Druck mehr ist, dass der einzige Druck, der verblieben ist, eigentlich nur der Vormarsch nach Rafah ist. Das ist der einzige Druck, wo die Hamas eventuell noch Sorgen hat, weil sie sich dort größtenteils befindet, weil sie dort größtenteils die Geiseln eventuell hält, weil sie dort noch 4 funktionierende Bataillone hat. Und das alles könnte natürlich, wenn Israel dort einmarschieren sollte, und man geht hier in Israel davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass sich dann natürlich die Hamas auch ein Stück weit wieder mit dem Rücken zur Wand fühlen wird. Und wisst ihr was? Wenn sie kein Ja geben, dann ist das der einzige Weg und ich persönlich bin dafür. Ich bin dafür, dass man die Hamas-Terrororganisation überall, wo sie sich befinden, zur Strecke bringt, in die Knie zwingt und eliminiert. Der 7. Oktober ist ein Tag, der mich persönlich und sehr viele Juden und Israelis unser ganzes Leben verfolgen wird. Ganz sicherlich diejenigen, die in Geiselhaft waren oder die Familienangehörige, diejenigen, die jemanden verloren haben, weil die Menschen ermordet wurden oder im Nahkampf verwundet oder getötet wurden oder evakuiert wurden oder sonst irgendetwas. Der 7. Oktober wird uns über Generationen begleiten, genauso wie der Yom Kippur-Krieg 1973, vor 50 Jahren, 50,5 Jahren, uns über 50 Jahre begleitet hat und genauso wie der Holocaust uns seit 80 Jahren begleitet. So ist das bei den Juden, so ist das im Staate Israels. Wir leben leider auch von Tragödie zu Tragödie, von Pogrom zu Pogrom, von Krieg zu Krieg und genießen dennoch das Leben. Ich weiß auch nicht, ob man dennoch sagen sollte oder gerade deshalb, weil wir nach wie vor leben. Wie sagt man so schön, Am Israel Chai. 120 Knesset-Abgeordnete bzw. israelische Politiker haben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, ein VR-Video, also Virtual Reality-Video, sich anzuschauen, 8-minütig, als würden sie selbst in einer Kidnap-Situation sein, wo sie in den Gazastreifen entführt wurden und dann natürlich vor palästinensischen Terroristen, die sie schlecht behandeln, in irgendwelchen Terrortunneln. Das alles soll natürlich auch ein Stück weit ihnen zeigen, in welcher Situation die Entführten, die Geiseln sich befinden, dass die Politik Israels alles tun sollte. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass das nicht der Fall ist. Ich denke, viele Israelis wissen, dass die israelische Politik alles daran setzt, natürlich die Geiseln freizubekommen. Dennoch gibt es Zweifel in Israel, ob die Politik, ob die Politiker wirklich verstehen, in welcher Situation sich die Geiseln befinden und ob sie wirklich, wirklich alles tun, um die Geiseln frei zu bekommen. Das ist die Sache, die sich hier natürlich viele fragen und deshalb natürlich auch dieses Virtual Reality Video, was den Politikern angeboten wurde, um da ein Stück weit mehr Verständnis für die Situation und eventuell Einsatz zu zeigen. Wenn wir schon beim Gazastreifen sind und die Situation dort, ich habe es kurz angesprochen, die humanitäre Situation war eventuell vor 6 Monaten ein Druckmittel. Aber peu à peu, wie ihr wisst, ist immer mehr humanitäre Hilfe reingelassen worden in den Gazastreifen. Erst natürlich über Rafah, dann kam Kerem Shalom hinzu, dann kam internationale Kräfte und Nahostkräfte, die aus der Luft und vom Wasser alles Mögliche abgeworfen haben. Dann gibt es jetzt mittlerweile auch seit gestern einen weiteren Zugang für humanitäre Hilfe, und zwar am nördlichen Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen, genannt Erez Crossing, Erez Grenzübergang, und zwar ein Grenzübergang, der am 7.10. massiv überrollt wurde von Terroristen, wortwörtlich überrollt wurde, weil dort Pickup-Trucks mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten Terroristen, die auf den Pickup-Trucks zu Fuß, auf Motorrädern, auf Fahrrädern, auf allem über diesen Crossing nach Israel eingedrungen sind, über die Grenze, über den nördlichen Teil des Gazastreifens in den Bereich Israel, nördlich vom Gazastreifen. Und dieser Grenzübergang, den ich auch dutzende Male besuchen konnte in den letzten Monaten, natürlich komplett zerstört wurde. Und von diesem Grenzübergang seit gestern werden auch Lastwagen mit humanitärer Hilfe reingelassen. Gestern waren es 30 Lastwagen mit Medizin, mit Nahrung, die in den nördlichen Gazastreifen reingelassen wurden, nachdem sie gründlichen Sicherheitschecks unterliegen waren. Natürlich, dass da nichts Falsches reingelassen wird. Die Lastwagen wurden in erster Linie von Jordanien zusammengestellt, beziehungsweise was sich auf den Lastwagen befindet und ist gestern reingelassen worden. Genauso wie auch heute wieder humanitäre Hilfe vom Süden, vom Osten, vom Norden, aus der Luft, vom Wasser, aus allen Richtungen an die Zivilisten im Gazastreifen reingelassen wird. Und die Frage, die ich mich dann natürlich jeden Tag stelle, ist, was bekommen die 133 Juden, beziehungsweise entführten Israelis, weil es auch Nichtjuden unter den Israelis gibt, ja, auch Muslime, die sich unter den Geiseln befinden, was bekommen sie in den Terrortunneln oder in den Wohnungen von ihren Entführern in den letzten 209 Tagen? Ein wirklich gruseliger Gedanke. Ich hoffe, es wird demnächst Menschen geben, die freigelassen werden oder von uns frei gekämpft werden, um dann zu erzählen, wie es ihnen wirklich ergangen ist in den über 200 Tagen in Geiselhaft von palästinensischen Terroristen, weil ich denke, das ist eine Sache, die wir hier in Israel und vielleicht die ganze Welt wissen sollte. Es wird uns sehr viel lehren, auch mit Blick in Richtung Zukunft. Wenn wir kurz über den Libanon zu sprechen kommen, da herrscht ja, wie ich auch jeden Tag in diesem Podcast anspreche, es herrscht tatsächlich tagtäglicher Schlagabtausch. Also es ist eine Art Kriegssituation, die jeden Tag stattfindet zwischen dem Südteil Libanons und dem Nordteil Israels. Jeden Tag wird hin und her geschossen. Gestern erst war der Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, und auch der General Ori Gordin, das ist der General, der für den Northern Command, das heißt für den Norden, zuständig ist im Namen der IDF. Und sie wurden auch begleitet vom Brigadier Israel Shomer, und das ist der Kommandeur der Division 146. Sie waren auf einem Besuch bei den Reservisten im Norden, um ihnen natürlich unter die Arme zu greifen mit Mut, weil die Reservisten natürlich auch wissen müssen, wohin die Reise geht. Und um diese Worte von diesen drei Generälen in einem Satz zusammenzufassen, unter anderem, aber insbesondere wurde ihnen das Folgende gesagt. We are preparing for an offensive in the north. Das heißt auf Deutsch, wir bereiten uns auf eine Offensive im Norden vor. Ich denke, damit ist alles gesagt. Auch das natürlich eine Art Ansage, auch das eine Art militärischer Druck, der jetzt vielleicht noch mit Worten und teilweise mit Taten tagtäglich natürlich gezeigt wird, wo natürlich auch die Hoffnung ist, dass irgendjemand auf der Welt, sei es die Amerikaner, sei es die Franzosen, sei es die Russen, sei es die UN, dass irgendjemand es schafft, die libanesischen Terroristen der Hisbollah wieder irgendwie zurückzudrängen und in Schach zu bekommen, dass der Beschuss seit dem 7., 8. Oktober auf Israel aus dem Libanon, der tagtägliche Beschuss, endlich ein Ende nimmt. Und wenn wir bei der UN sind, da kommt, wie ihr wisst, oft leider nicht die Zeichen, die ich persönlich und auch Israel und viele Juden auf der Welt und Israel-Freunde eigentlich von einer UN-Institution erwarten würden. Antonio Guterres, der gute Mann, in den letzten Monaten sehr oft aufgefallen mit ganz, ganz problematischen Aussagen. Der Generalsekretär der UN hat gestern wieder das Folgende gesagt. Das ist der Moment, um nochmals zu bestätigen, dass der einzige Weg zum Frieden für Israelis, Palästinenser und die Region eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Was für ein Schwachsinn. Was für ein extremer Schwachsinn. Ja? Das vom Nummer-1-Mann der UN. Was soll das heißen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für die Region der einzige richtige Weg zum Frieden ist? Wer in der Region schert sich denn wirklich um die Palästinenser? Wer? 99,9% der Muslime und Araber im Nahen Osten haben sich noch nie und ganz bestimmt auch nicht heute um die Gazaner oder Palästinenser geschert. Wäre es denn so gewesen, dass sie sich um sie kümmern und scheren würden, dann hätten sie ihnen doch eventuell Asyl angeboten oder etwas anderes angeboten. Doch genau das passt nicht, weil auch ihnen ging es nie und geht es nicht um die Palästinenser, sondern es geht ihnen um Israel. Es geht ihnen um die Juden. Es ist der Judenhass, der Antisemitismus. Das ist, worum es geht und nicht um irgendeine Gruppe von 2 Millionen Arabern oder Muslimen. Auf der Welt gibt es knapp 2 Milliarden Muslime und es gibt 26 Länder, die arabisch sind. Niemanden jucken die 2 Millionen Gazaner, die von einer Terror- bzw. von mehreren Terrormilizen angeführt werden und im Endeffekt selbst schuld sind an der Misere. Und das wissen natürlich sehr viele arabische und muslimische Führer, die sich auch nie irgendwie offiziell irgendwie gezeigt haben, als dass sie den palästinensischen Terror verurteilen würden. Was genau würde das denn für einen Frieden bringen in der Region, wenn die Hamas, die so etwas macht, akzeptiert werden würde? Und was für ein Zeichen wäre das natürlich für die Israelis, weil Antonio Guterres sagt ja für Israelis, Palästinenser und die Region. Das heißt, wenn es keine Verurteilung der palästinensischen Taten gibt, der kriminellen Taten des 7. Oktober und davor und danach, wie genau stellt man sich hier einen Weg zum Frieden vor? Und wie genau stellt man sich einen Weg zum Frieden vor, ohne dass die 133 Geiseln freigelassen werden? Weil davon ist bei ihm nicht die Rede. Frieden bzw. einen wackeligen Frieden, der eventuell für eine Zeit andauern könnte, würde es nur geben können, wenn radikal-islamistischer Judenhass nicht Staatsräson der Palästinenser ist. Der Palästinenser, insbesondere der Hamas und des islamischen Dschihad, es ist in ihrer Agenda fest verankert. Sie sagen es laut und deutlich, genauso wie ihre Patrone es laut und deutlich sagen, ob im Libanon oder im Jemen oder natürlich allen voran im Iran, das Mullah-Regime, die absolut kein Geheimnis daraus machen, wie in ihrem Sinne eigentlich Staatsräson Judenhass ist und nicht der Schutz Israels, wie man an anderen Orten auf der Welt immer mal wieder gerne sagt. Aber lassen wir die UN, gehen wir nach Deutschland. Heute hatte ich einen interessanten Chat mit einer Dame, die sich Juli Hamidi nennt auf Instagram, die mir irgendwas geschrieben hat von wegen, ich bin froh, dass du endlich nicht mehr in der Armee, weil jetzt muss ich dich nicht jeden Tag ertragen, irgendwie sowas. Dann habe ich ihr geschrieben, was ihr Problem sei. Dann hat sie irgendwas geschrieben von, ich bin ein Mensch und verachte Menschen, die einen Genozid betreiben, gutheißen oder hinnehmen. Ja? Darauf habe ich natürlich geantwortet und geschrieben, ich auch. Deshalb sabber nicht von den Juden, sondern von palästinensischen Mördern, Vergewaltigern und Entführern. Jetzt könnt ihr natürlich raten, wie sie darauf reagiert hat. Wie sie darauf reagiert hat, wie folgt. Du brauchst keine Lügen auftischen. Nichts daran wurde bewiesen. Keine israelische Frauen haben sich bereit erklärt zu bestätigen, dass sie vergewaltigt wurden. Alles gelogen. Und Projektion, denn diese Taten kamen vom IDF und anderen Zios. Ich spreche nicht gegen alle Juden. Es gibt genug, die diese Taten genauso verachten. Das ist eine junge deutsche Frau. Wie nenne ich so eine junge deutsche Frau? Ist das eine astreine Antisemitin? Oder kann man sie anders bezeichnen? Ich bin mir nicht sicher. Für mich ist das ein ganz klarer Beweis, alles, was sie geschrieben hat, ein ganz klarer, offener Beweis von eindeutigem, israelbezogenem Judenhass, der ganz, ganz tief sitzt. Ich weiß nicht, woher er natürlich kommt. Ich habe ihr irgendwann nach diesem Text von ihr geschrieben, du, ich habe keine Zeit für Antisemiten und tschüss. Das war's. will mit diesen Leuten meine Zeit nicht verschwenden. Genauso wie all diese ganzen hasserfüllten, durchgeknallten Zombies an den Unicampussen, teilweise auch in Europa, aber insbesondere in Amerika. Das ist ja unglaublich, wie Amerika sich da irgendwie vorführen lässt. Und das jetzt mittlerweile seit Wochen. Und da muss ich euch ganz ehrlich zum Abschluss der heutigen Folge sagen, ganz ehrlich, ich habe mir die letzten Wochen viele, viele Videos angeguckt vom Unicampus, verschiedenen Unicampussen und was dort so passiert. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht übertreiben, wenn ich jetzt hier in diesem Podcast die folgende Behauptung aufstellen würde, dass ich den widerlichen, antidemokratischen, antisemitischen, pro-Terror- und pro-Schwachmaten-Mob auf amerikanischen Unicampussen alleine in die Schranken weisen könnte.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.